Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche. Ich bin Kaya Kaiser und ich darf wieder heute mit Benny Limbeck und Michael Herbst zusammen weiter nachdenken zu unserem Thema Mission. Erstmal guten Morgen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, hallo.
Wir sind nämlich zu ungewöhnlich frühen Morgenstunden hier zusammen und reden heute weiter über Mission. Diesmal geht's in die Richtung, also genau, in welche Richtung geht Mission? Für wen gilt sie? Was ist genau das Ziel? Jetzt können wir wieder auf unseren Matthäus 28 zurückgreifen. Geht hin in alle Welt, macht alle Welt zu Jüngern. Damit ist doch eigentlich schon alles klar, oder Michael?
Naja, es ist jedenfalls wahrscheinlich sozusagen das wirkmächtigste Bibelwort zum Thema Mission. Wenn man das also irgendwo aufruft, das Thema, und dann fragt, wo steht das, dann würden wahrscheinlich viele, die sich ein bisschen auskennen, sagen, naja, es gibt doch da diesen Missionsbefehl. Und bevor wir das so ein bisschen entzaubern, muss man ja sagen, das ist auch nicht völlig falsch, weil hier auch etwas zum Ausdruck kommt, was ich für fundamental im Blick auf den christlichen Glauben und das Evangelium halte. Wenn es heißt, es sollen alle Völker, alle Menschen, alle Männer und Frauen, die Jungen, die Alten, die im globalen Süden wie die im Norden, zu Jüngerinnen und Jüngern Jesu werden, dann ist das auch Ausdruck davon, dass niemand, wirklich niemand auf der ganzen Welt von der Botschaft des Evangeliums ausgeschlossen ist. Das zu sagen, bedeutet, man denkt radikal inklusiv, und das ist das Inklusive am Evangelium. Es ist nicht zuerst der Anspruch, dass wir unsere Überzeugungen auf alle Welt ausdehnen. Es ist umgekehrt. Was Christus am Kreuz tat, sein Sieg am Ostermorgen, das schließt keinen Menschen auf der ganzen Erde aus. Und ich finde es, um wieder mal ein bisschen auszuweichen von Matthäus 28 auf andere Bibelworte, jetzt mal nicht Johannes 20, aber in Römer 1 bringt Paulus das so auf den Punkt, dass er sagt, ich als Apostel bin ein Schuldner der Völker. Das heißt, er sagt von sich selber, ich habe eine Bringschuld. Und diese Bringschuld ist eben genau das, jeder Mensch hat Anspruch darauf, von Christus zu hören und die Chance zu bekommen, sich ihm anzuschließen. Es ist das Ziel, bei dem man auch nicht erst überlegen muss, ob das eigentlich erreichbar ist, ob jetzt wirklich bis in den letzten Winkel der Erde alle Menschen dann am Ende erreicht oder sogar gewonnen werden. Aber es ist dieser Anspruch jedes Menschen, eine Begegnung mit dem Evangelium zu bekommen. Und das, finde ich, ist der bleibende Wert, wenn man Mission an Matthäus 28 anschließt.
Nur hoffentlich weniger zwanghaft. Also das klingt ja gerade sehr nach Muss und Schuldner bringt Schuld. Da ist ja sehr viel Druck mit drin.
Das ist richtig und so ist es ja häufig auch verstanden worden. Mhm. Und das ist ja auch das, wir haben ja Leslie Newbegin schon mal gehabt, der dann sagt, nein, 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 es ist die Freude. Wenn der Christus auferstanden ist, dann kann man doch davon nicht die Klappe halten. Ist doch ganz unmöglich. Wie kann das denn sein? Und das Newbegin setzt sich ja sehr kritisch damit auseinander, das Ganze auf einen Befehl zurückzuführen. Andererseits, manchmal braucht man das ja auch erinnert zu werden, dass etwas nicht einfach Hobby ist, sondern dass hier wirklich ein, jetzt sage ich mal etwas steil, ein heiliger Wille Gottes dahinter steckt. Er möchte, dass alle Menschen diese Chance bekommen und deshalb gibt er dieses Gebot aus. Als Begründung für Mission wäre es nicht nur Newbegin, sondern auch mir zu wenig. Mhm. Aber jetzt zu sagen, deshalb streichen wir das mal komplett und begründen Mission gar nicht mehr mit Matthäus 28, das hielt ich für einen Fehler.
Willst du ein bisschen mehr zu Leslie Newbegin erzählen und was der für eine Haltung gegenüber Mission hatte? Was ich von ihm weiß, ist, dass er im letzten Jahrhundert gelebt hat, recht alt wurde oder zumindest noch bis ins hohe Alter recht theologisch aktiv war und er ist erblindet im hohen Alter, ist aber trotzdem noch theologisch aktiv gewesen. So, also das an sich ist schon spannend, aber was kann man noch von ihm Spannendes wissen und lernen?
Erstmal, das klingt natürlich ganz schrecklich und ich fühle mich sofort um 100 Jahre älter, wenn du sagst, der hat im letzten Jahrhundert gelebt. Da muss ich immer denken, ich auch. Aber ja, gut,
also Leslie Newbegin, du lebst aber auch heute noch.
Das ist mein Vorteil, ja. Leslie Newbegin wurde 1909 geboren, also sehr früh im 20. Jahrhundert und er hat praktisch das ganze Jahrhundert erlebt, bis 1998, da ist er gestorben. Er ist Engländer, aber er ist ein reformierter Theologe, kein Anglikaner, er ist reformierter Theologe. Er wurde in der Church of Scotland ordiniert, die ja reformiert geprägt ist, und wurde dann, und das hat sein Leben, glaube ich, wirklich massiv geprägt, er wurde Missionar. Er ging als Missionar nach Südindien und wurde dort der erste Bischof der Church of South India. Und das war im Jahr 1947. Jetzt kann man schon wieder überlegen, das war damals so, dass eben jemand aus dem globalen Norden, im globalen Süden, Bischof einer sogenannten jungen Kirche wurde. Das wäre heute anders, aber damals war es so. Er war danach, 1959, Generalsekretär des sogenannten Internationalen Missionsrates in Genf. Der Internationale Missionsrat ist eine der beiden Organisationen, die dann später zum Ökumenischen Rat der Kirchen fusionierten. Mhm. Und das hat er mitgesteuert. Also er hat für diese Zusammenführung gesorgt und war somit an der Entstehung des Ökumenischen Rates der Kirchen beteiligt und danach auch bis 1965 stellvertretender Generalsekretär des ÖRK. Und dann, ganz spannend, geht er von Genf zurück nach Madras, also nach Indien, und wird noch einmal Bischof der südindischen Kirche. Er ist dann im Ruhestand, und das finde ich immer, das freut mich als Ruheständler immer ganz besonders, zurück nach Großbritannien gegangen und hat gesagt, Pension, auf der Bank sitzen, Rosen beim Wachsen zu gucken, finde ich langweilig. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Und dann wurde er Missionstheologe und hat gelehrt, also wirklich akademische Lehre betrieben, am Selly Oak College in Birmingham. Und jetzt kommt eigentlich das, weshalb man ihn heute noch kennt. Er hat dann seine Erfahrungen in Indien verbunden mit seiner Wahrnehmung eines säkularisierten Westens. Und seine große Lebensfrage wird, wie kann es möglich werden, dass im säkularisierten Westen das Evangelium neu Fuß fasst und Menschen erreicht? Und was muss dazu passieren? Und so wurde er zu einem der bedeutendsten Missionstheologen, blieb dabei immer in engem Kontakt mit der ökumenischen Bewegung. Und auch das ist wieder typisch, so wie er am Anfang den Internationalen Missionsrat stark integriert hat, so ist er jetzt am Ende seines Weges jemand, der Brücken baut zwischen der Ökumene, dem Ökumenischen Rat und der weltweiten Evangelischen Allianz, also den evangelikal-charismatisch geprägten Kirchen. Hm. Wir haben übrigens Greifswalder Institut noch eines seiner Hauptwerke ins Deutsche übersetzt, das Evangelium in einer pluralistischen Gesellschaft. Das ist 2017 erschienen und wir packen mal den Titel in die Shownotes, weil das ist ein sehr lesenswertes Buch.
Mhm. Und, ja.
Kaya, bitte.
Benni.
Okay. Wir hatten mal über Johann Hinrich Wichern gesprochen mit der inneren Mission. Der hat ja eine Situation vor Augen gehabt, wo der Großteil der Bevölkerung, also er war Deutscher, in Deutschland zu einer Kirche gehört hat. Und da hat er gesagt, da sollen die Menschen wieder das Evangelium hören. Und würde zu sagen, Leslie Newbegin hat jetzt insofern eine ähnliche Richtung vor Augen, als dass er den Westen, den säkularisierten Westen vor Augen hat und merkt, die kennen auch das Evangelium nicht mehr. Das heißt, die Richtung ist eine ähnliche wie bei Wichern.
Na, wir haben ja schon über diese historische Stunde von Willingen gesprochen, ja, wo Mission jetzt nicht mehr eine Bewegung von hier nach dort ist, sondern Mission ist etwas, was auf der ganzen Welt passiert, sodass im Grunde jedes Land ein Missionsland ist. Und das haben wir bei Wichern schon im Blick auf Deutschland gehabt. Und man könnte tatsächlich sagen, da finde ich, trifft deine Frage genau den Kern, Newbegin sieht nun den ehemals christlichen, jetzt stark säkularisierten Westen als einen Ort, an dem die Mission Gottes passieren soll und überlegt, wie das passieren kann.
Hat er auch das gleiche Verständnis wie Wichern?
Naja, also da muss man wieder um diesen Drehpunkt der Missio Dei-Theologie herum sich bewegen. Und es wäre jetzt ein historischer Fehler zu sagen, Wichern hat auch schon von der Missio Dei her gedacht.
Ja.
Ein so komplexes Konzept gibt es bei ihm nicht. Aber er hat angesichts der elenden Zustände, etwa in Hamburg, schon sehr integrativ gedacht. Er hat Mission nicht einfach nur als Verbreitung von Bibel und von kleinen evangelistischen Schriften und Straßenevangelisation verstanden, Das hat er alles auch gemacht. Sondern er hat gesagt, wir müssen etwas tun gegen die Verelendung der Menschen in den großen Städten. Und insofern hat Wiechern auch einen ganzheitlichen Ansatz von Mission gehabt. Und das kann man bei New Begin nun ganz sicher auch sagen.
Und wie ist das, wie es mich, Leslie New Begin, wie ist der einzuordnen? Also du hast ja Willingen erwähnt und danach haben wir in der letzten Folge gesagt, gibt es so zwei größere Strömungen, den Ökumenischen Rat der Kirchen und die Lausanne-Bewegung. Ist New Begin einer dieser Strömungen zuzuordnen? Gehört er zu beiden? Wie kann man ihn positionieren?
Also wenn ich es etwas ironisch aufnehmen darf, das hätten sich beide Flügel gewünscht, den New Begin so ganz auf ihre Seite zu ziehen, weil beide sahen bei ihm Dinge, wo sie sagten, ja, das sieht er ja genauso wie wir. Am Ende hat sich New Begin nie völlig vereinnahmen lassen. Weder von den Ökumenikern, noch von den, man muss etwas immer historisch sagen, später entstehenden Lausannern, sondern er hat immer versucht, Brücken zu bauen und er hat immer versucht, sozusagen das Wahrheitsmoment auf beiden Seiten zu sehen. Und das war nicht einfach, weil die Stimmung ist in den 60er Jahren richtig aufgeheizt. Wir haben es ja gesagt, die Ökumeniker haben im Grunde ganz wenig nur noch mit Kirche am Hut, weil sie sich denken, angesichts der Befreiungsbewegung in den Kolonialländern, da ist Gott am Werken, in den Befreiungsbewegungen. Und Kirche, naja, okay, die darf so ein bisschen helfen. Und umgekehrt, die eher evangelikal geprägten Bewegungen sagten, nein, wir müssen Kirche bauen, Menschen müssen zum Glauben finden und dann soll es lebendige Gemeinde geben und lass doch die Politik andere machen. Und der New Begin war nie auf der einen oder anderen Seite fest zu verankern, sondern hat immer versucht, Brücken zu bauen. Und ihm war Kirche wichtig. Und das sieht man an einigen Spitzenformulierungen und manchmal, wenn sowas zitiert wird, weiß man gar nicht, dass es auf ihn zurückgeht. Aber so diese Trias, die Kirche Jesu Christi, das ist der Vorgeschmack, die Erstlingsgabe und das Werkzeug oder die Zeugin des Reiches Gottes. Ein Vorgeschmack auf das kommende Reich, da sieht man schon ein bisschen was. Eine Erstlingsgabe, das geht in eine ähnliche Richtung. Aber dann eben auch Zeuge und Werkzeug, das heißt, durch die Kirche Jesu Christi erneuert Gott Dinge in dieser Welt, bringt etwas vom Reich Gottes zu Stand und Wesen schon jetzt. Und insofern ist New Begin jedenfalls ganz stark daran interessiert, die Rolle der Gemeinde Jesu nicht kleinzureden, wenn es um Mission geht.
Und würde New Begin sagen, es geht bei Mission darum, Menschen das Evangelium zu verkünden mit der Intention, dass sie errettet werden, dass sie die frohe Botschaft erkennen und dann Ja sagen zu Jesus Christus als ihrem Herrn und Erlöser? Oder hat er ein politischeres Verständnis von Mission?
Naja, das hat er schon, aber er hat durchaus ein Herz für das, was er lieber dann Missionierung oder Missionstätigkeit nennt. Und Missionstätigkeit ist für ihn genau das, dass er sagt, das Evangelium soll möglichst wirklich zu jeder Zeit und an jedem Ort so kundgetan werden, dass Menschen eine Chance haben, es kennenzulernen. Also ein bisschen, wie ich jetzt eben auch schon mal versucht habe, Matthäus 28 ein bisschen einzuhegen, würde er das auch tun. Aber er hat eine ganz starke Kritik und Zurückhaltung, wenn es um die Idee geht, wir müssten jetzt alle Menschen wohlmöglich retten. Da sagt er grundsätzlich, das überlasst doch bitte dem lieben Gott, das ist nicht unser Job. Unser Job ist viel kleiner und bescheidener und ich würde mal ergänzen, realistischer, weil nun eben nicht überall Erweckungen ausbrechen, sagt er, unsere Arbeit ist getan, wenn es wirklich möglichst an jedem Ort Christen gibt, eine Gemeinde gibt und damit für jeden Menschen die Möglichkeit, das Evangelium kennenzulernen und sich Jesus anzuschließen. Und das bezieht er zurück auf einen Text aus dem Römerbrief, Römer 15, wo Paulus seine Missionstätigkeit in bestimmten Weltgegenden für erledigt und fertig erklärt. Und er sagt, nun habe ich in diesen Ländern keine Aufgaben mehr. Und das verallgemeinert New Begin und sagt, die Mission ist sozusagen fertig, wenn das passiert ist. Wenn an jedem Ort eine christliche Gemeinde ist oder die Präsenz des Evangeliums gesichert ist. Und dabei hat er immer neben diesen Dingen gewusst, das schließt ein, dass eine solche Gemeinde diakonisch unterwegs ist, dass sie medizinisch hilfreich ist, dass sie Bildung vermittelt. Also er geht nie hinter dieses ganzheitliche Missionsverständnis zurück.
Hm.
Aber er ist, man merkt da, man kriegt den nicht eingeordnet. Er ist genauso leidenschaftlich eben für Evangelisierung und dann sagt er aber auch, jetzt bildet euch nicht ein, dass eure Evangelisierung die Rettung der Menschheit bedeutet. Nein, es geht um die Präsenz des Christlichen an jedem Ort und zu jeder Zeit.
Und ich vermute, dass er noch kurz, Kai, dazu, dass ich vermute, dass er auch ein Befürworter von Bibelübersetzungen war, weil Bibelübersetzungen ja die Möglichkeiten einschließen, dass man mit dem Evangelium, also dass man es lesen kann. Und dann sagt er nicht, es ist dann die Pflicht von Christen, die anderen dazu zu zwingen, das zu lesen und sich zu bekehren, sondern die Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, dass sie sich damit auseinandersetzen können.
Ja, Bibelübersetzung ist bei ihm und überhaupt generell ein ganz zentrales Merkmal von Mission, weil es einerseits sagt, das Evangelium, wie Lamine Sané sagte, lässt sich eben in jede Sprache hineinpflanzen, das eine. Und das andere, da würde ich gerne einen anderen Zeitgenossen kurz nennen, nämlich den Begründer der Wycliffes. Mhm. Und der hat mal gesagt, wenn Gott doch so mächtig ist, weil ihm das ein Mensch in Brasilien gesagt hat, warum spricht er dann nicht meine Sprache? Und das war für Cameron, den Gründer der Wycliffes, Onkel Cam, das Motiv, die Wycliffes zu begründen und Bibelübersetzung wirklich in die kleinsten Sprachen der Welt voranzutreiben. Und da hätte New Begin mit Sicherheit gesagt, genau deshalb. Gott spricht alle Sprachen und alle Sprachen sind gewürdigt und befähigt, das Evangelium aufzunehmen und in den eigenen kulturellen Mitteln auch zum Ausdruck zu bringen.
Jetzt ist ja New Begin tatsächlich auch einer, der selber in anderen Ländern unterwegs war, vor allen Dingen in Indien. Kann man da sagen, dass er das da auch schon so gelebt und vertreten hat? Oder ist das eine Entwicklung, die dann kam, als er zurück im in Großbritannien Westen war?
Jetzt komme ich tatsächlich mal mit meinen New Begin-Kenntnissen an meine Grenze. Ich weiß nicht genug über seine Missionstätigkeit in Südindien. Ich weiß nur, dass diese ganzen theoretischen Überlegungen, die hat New Begin als rüstiger Rentner in England entwickelt und hat eben damit nochmal eine ganz neue, in Gänsefüßchen, Karriere gestartet, wo er das alles theoretisch durchdacht hat.
Mhm.
Wie er genau in Südindien gewirkt hat, darüber wissen New Begin-Experten mehr als ich. Ich kenne mich mehr halt in seinen späteren Schriften aus.
Danke.
Eine Gefahr, die mit dem ganzheitlichen Anspruch an Mission einhergeht oder eine Konsequenz davon ist ja, dass man sagen kann, okay, wenn wir danach schauen, dass wir alle Aspekte des menschlichen Lebens berücksichtigen in der Mission, dann ist auch Evangelisation, das Verkünden der frohen Botschaft nicht mehr so dringend. Dann kann man das irgendwann auch noch machen. Ist es was, was der Mission gerecht wird? Ist es was, was Leslie New Begin gerecht wird?
Nein, auf keinen Fall. Und das ist eben, wir hinken ja jetzt auch in unserem Podcast immer so ein bisschen hin und her, tun auf der einen Seite dieses ganzheitliche Schließen, wirklich Bildung, medizinische Versorgung, Entwicklung, wirtschaftliche Verhältnisse, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung mit ein. Aber ich glaube, ein gesundes Missionsverständnis wird nie jetzt von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und New Begin ist es ganz, ganz sicherlich nicht. Für ihn war das extrem wichtig, dass der Name Christi kundgetan wird. Er sagt, Christus ist die zentrale Figur der Weltgeschichte. Und das ist unsere vornehmste Aufgabe, dass Menschen das erfahren. Und ob wir das tun oder nicht, wird etwas davon zeigen, wie ernst es uns mit unserem eigenen Glauben ist. Und von daher würde New Begin sicherlich nicht zustimmen, wenn man sagt, naja, dann können wir das evangelisieren lassen. Er war nur zurückhaltend bei dieser sozusagen endzeitlichen Frage, dass wir damit die Entscheidung mitbestimmen, wer gerettet wird und wer nicht. Da wollte er nicht ran. Das ist auch ein Stück sein reformiertes Erbe, dass er da wahrscheinlich doch eher an Gottes Erwählung gedacht hat, als an unsere Evangelisationstätigkeit.
Jetzt haben wir über Leslie New Begin gesprochen. Der ist im englischsprachigen Kontext unterwegs. Wenn wir auf Deutschland schauen, denke ich bei Missionstheologie auch an Henning Frohgemann. Das ist so einer der bekannteren Missionstheologen. Was würdest du sagen, Michael? Ist das was Leslie Newbegin gesagt hat, deckungsgleich mit dem, was Henning Frohgemann jetzt sagen würde? Gibt es da so einen Konsens in der Missionstheologie?
Na, es gibt zumindest gewisse gemeinsame Spuren. Und eine dieser gemeinsamen Spuren wird deutlich, wenn man sich nochmal ein Newbegin-Zitat vor Augen hält. Newbegin hat auch in dem von uns übersetzten Band gesagt, das Herzstück der Mission ist einfach der Wunsch, bei Christus zu sein und ihm mit unserem Leben zu dienen. Punkt. Und dann kommt der Schlusssatz, das Herzstück der Mission ist Dank und Lobpreis. Und damit ist man ganz stark bei einem Gedanken, den Henning Frohgemann, Professor für interkulturelle Theologie, Missionswissenschaften an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal. Und wenn wir das jetzt in diesen Sommerwochen 2026 sagen, muss man sagen noch, weil die Kirchliche Hochschule in Wuppertal sich in Auflösung befindet. Aber er hat dort in den letzten Jahrzehnten mit die deutsche Missionstheologie entscheidend geprägt und entscheidende Gedanken beigetragen. Auch er, wie Newbegin, ein Brückenbauer zwischen ganz verschiedenen Ansätzen. Aber eine seiner Ideen und seiner Kernanliegen ist es, ähnlich wie Newbegin würde er sagen, das Herzstück der Mission ist Lobpreis, dass der Name Gottes gelobt wird. Mission, so schreibt er in seiner dreibändigen Missionstheologie, die sehr lesenswert ist. Mission ist das Geschehen der Verherrlichung Gottes durch das Lebenszeugnis der von Gott versöhnten, erlösten und befreiten Kreaturen, das als Vermehrung des Gotteslobes in die Welt hinausstrahlt. Man könnte also sagen, Mission wird aus dem Lob Gottes geboren, ist selber Lob Gottes und zielt auf die Vermehrung des Lobes Gottes. Da ist also eine Bewegung drin, die Mission nicht auf etwas Menschliches reduziert und sagt, Hauptsache Menschen werden bekehrt oder kriegen zu essen. Alles auch entscheidend und wichtig. Aber sozusagen das Letztziel ist, dadurch wird der Name Gottes gelobt. Und das sei uns Menschen zutiefst angemessen und heilsam, wenn wir in das Lob Gottes zurückfinden.
Da steckt ja dann auch wieder viel von der Freude drin, die wir bei Newbegin hatten. Wie sieht für ihn dieses Gotteslob aus? Was sieht er da alles drin?
Das ist jetzt extrem originell. Also er hat das in vielen Anläufen ausgeführt und ich kann jetzt nur aus all dem mal einen Anlauf, der eben in dieser dreibändigen Missionstheologie vorkommt, hier ein bisschen erzählen. Da sagt er, das Gotteslob hat für ihn hier drei Dimensionen. Und das ist jetzt spannend. Die erste Dimension ist Gotteslob als prophetische Kritik an ungerechten Verhältnissen. Sagt er, wie kann das denn, also da muss man ja mal nachdenken, Gotteslob, Kritik an ungerechten Verhältnissen, wie geht das denn zu? Und dann zitiert er aus der Weihnachtsgeschichte bei Lukas. Und zwar das Magnificat, das Lobgebet der Maria, wo es heißt, du stürzt die Mächtigen vom Thron. Und damit wird deutlich, es gibt so eine Art Spiritualität des Widerstands, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Macht, und zwar gerade in der Geburt eines Kindes im Stall von Bethlehem, gegen die Mächte der Welt, gegen die Kräfte der Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Jesus wird dann später Jesaja 61 zitieren in einer seiner Reden, wo sich Gott den Armen, Gefangenen und Blinden heilsam zuwendet. Jetzt merkt man, wie das wieder dieser integrative Missionsgedanke ist. Das alles gehört zur Mission, das alles ist eine Weise des Gotteslobes, einzustimmen wie Maria in dieses Lob, das gleichzeitig Gottes Gerechtigkeit aufruft gegen die unbarmherzige und ungerechte Struktur dieser Welt. Das ist das Erste. Das Zweite ist Gottes Lob als Quelle der Kraft, also prophetische Kritik ungerechter Verhältnisse, das Erste. Gottes Lob als Quelle der Kraft ist das Zweite. Und da sagt Frohgemann, hier geht es darum, den Blick von sich selbst zu lösen, gegen alle Überforderung, gegen alle Neigung auch zur Resignation, die in uns ja vorhanden ist. Und jetzt merken wir, jetzt ist er in einem ganz seelsorglichen Kontext, kommt also aus der großen Sicht auf die ganze Welt, jetzt auf den Einzelnen, in seiner Gefährdung, Überforderung, Neigung zur Resignation und sagt, das Gotteslob gibt uns Anschluss an die Kraftquellen des Glaubens. Wir preisen Gottes Werke, Gottes Taten und Gottes Größe und gewinnen daraus neue Zuversicht und Stärke. Und er sagt, das ist nicht so eine sieghafte, wir überwinden die Welt und werden immer perfekter Ideologie. Ganz im Gegenteil, er sagt, Schwachheit ist unser Normalfall. Ja, Paulus, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12. Das Lob Gottes ist nicht an ein erfolgreiches, gesundes Leben gebunden, wo wir dann also aus aller Freude an dem, was uns da so gegeben ist und gelungen ist, Gott auch noch loben. Dann durchaus aus der Tiefe loben wir Gott und gewinnen neue Kraft, unser Leben zu bestehen und zu bewältigen. Und dann auch die Not anderer anzunehmen, zu helfen, einzugreifen, zu dienen und Hoffnung nicht nur zu haben, sondern Hoffnung auch zu bekennen. Also aus dem Lob kommt die Kraft zum Leben, sagt Vrogemann als zweites. Kritik der ungerechten Verhältnisse, Kraft zum Leben. Mhm. Und das dritte, da wird er jetzt eben gemeintlich wieder, denkt er kirchlich und sagt, Gottes Lob ist eine gemeinschaftlich-leibliche Erfahrung. Also hier wird erinnert, dass das Lob seinen Platz in der Gemeinschaft hat. Nicht einfach nur Individuen, die in ihrer stillen Kammer Gott loben, sondern die Gemeinschaft tut das. Sie ist ja die Stadt auf dem Berge. Sie ist die Gemeinschaft, deren Licht in der Welt leuchten soll. Und dann zitiert er die Bergpredigt, Matthäus 5, wo es heißt, das sollen die Leute sehen und sie sollen Gott loben. Ganz ähnlich ist es übrigens im 1. Petrusbrief. Was die Gemeinde tut, soll Menschen dazu bringen, in das Lob einzustimmen. Mhm. Da merkt man, dieses Lob der Gemeinde hat durchaus eine sozusagen missionarische Attraktivität. Ja, Menschen sehen das und sehen, was die Gemeinde tut und wie sie lebt und stimmen ein in das Lob Gottes. Und in all dem, sagt Vrogemann, ist das Gotteslob ein Namenszeugnis. Das ist ein Gedanke, den ähnlich Rudolf Bohren schon vertreten hat. Mhm. Wir bekennen, wir loben den Namen Christi und wir laden andere ein, sich diesem Namen anzuschließen. Und da kann er ja sicher auf die Apostelgeschichte berufen, wo im Namen Jesu immer wieder geheilt und geholfen, aber auch zum Glauben eingeladen wird. Und so schließt sich der Kreis bei Vrogemann, wie er die gesamte Mission im Lob Gottes verankert und auf das Lob Gottes hin orientiert als Ziel der Mission.
Das war jetzt einiges. Also wiederholt Gotteslob, jetzt in meinen Worten, Kritik an ungerechten Verhältnissen und das Arbeiten dagegen, um das aufzulösen, als Kraftquelle, als gemeinschaftliche Erfahrung, körperliche Erfahrung und als Namenszeugnis, hast du gesagt, also Gott anzurufen, ihn zu feiern, seinen Namen zu proklamieren, kenne ich auch als Wort. Was ich schön finde, ist, Gotteslob als Bezeichnung ist ja auch der Name für das katholische Gesangbuch und Gebetbuch. Ist das Zufall? Weißt du das?
Na, den Begriff Gotteslob habe ich jetzt hier mit ins Spiel gebracht, um einen knappen Begriff zu haben. Ja. Ich glaube nicht, dass ich habe bei Vrogemann keinen Hinweis darauf gefunden, dass er irgendwie da das katholische Gesangbuch im Sinn hatte. Das wäre jetzt ein bisschen spekulativ.
Ja, okay. Ja, und was ich mich noch gefragt habe, bei diesen verschiedenen Dimensionen, es bleibt für mich noch ein Stück weit auf einer abstrakteren Ebene, also weil es aber auch recht weit ist, also und es, du hast es jetzt zusammengefasst, er hat sehr viel drüber geschrieben, aber ich habe auch ein Stück weit an den Gottesdienst gedacht, weil da ja viele Elemente von dem, was du aufgezählt hast, wahrnehmbar sind. Ist es auch was, wo er sagt, und im Gottesdienst, da kommt das Gotteslob deutlichsten zum Ausdruck oder ist er fernab von der konkreten Ausgestaltung von diesem Gotteslob?
Nein, da würde er schon, glaube ich, zustimmen. Wobei das sein Interesse ist stärker als jetzt irgendwelche konkreten Formen bis hin zu eben unserem sonntäglichen Gottesdienst durchzubuchstabieren, diese Gesamtausrichtung der Mission neu zu bestimmen und damit auch von älteren Konzepten von Missionen durchaus abzugrenzen. Und daran arbeiten wir uns ja jetzt die ganze Staffel schon ab, wie wir das hinkriegen, den Begriff auch von seinen eher negativen Konnotationen zu befreien. Das ist sein Interesse. Er hat auch viel mehr noch über Missionen. Also wir dürfen jetzt nicht so tun, als wenn wir Henning Hoffmann erfasst hätten. Gibt einen wunderbaren Aufsatz, wo er die Missio Dei als Missio Amoris Dei, also als eine Mission der Liebe Gottes, durchbuchstabiert. Er hat sich in Auseinandersetzungen hineingeworfen, auch in der Rheinischen Kirche, wie weit denn dieser Missionsradius nun gehen dürfe und alles Mögliche. Also sein Werk hier jetzt mit wenigen Worten zusammenzufassen, wäre wirklich ein vergebliches Unterfangen, weil da ist so viel drin. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon einen Kerngedanken, der ihm besonders wichtig ist, hier miteinander bedacht.
Dann bringen wir mal noch jemand weiteren ein. Auf einer sehr spannenden Reise in die Niederlande durfte ich Stefan Paas kennenlernen, der ja auch noch einer ist, der zu den ganzen Ideen, wie man Mission zu verstehen hat, spannende Gedanken beigetragen hat. Michael, wer ist das und was können wir von ihm vielleicht jetzt hier an der Stelle mitnehmen?
Ja, da muss ich jetzt auch aufpassen, dass ich nicht ins Schwärmen komme, weil der Stefan Paas ist nach meiner Einschätzung einer der wichtigsten und auch spannendsten Ideengeber für das Thema Mission. Er ist praktischer Theologe, ein Kollege an der Freien Universität Amsterdam und hat mit dem Buch Pilgrims and Priests, wie ich finde, eines der spannendsten missionstheologischen Bücher der letzten 20, 30 Jahre veröffentlicht. Es gibt es leider nur auf Englisch, aber ist sehr, sehr spannend und gut zu lesen. Pilgrims and Priests, Pilger und Priester. Und wir werden gleich nochmal auf den Sinn dieses Titels zu sprechen kommen. Aber ich finde, der Blick nach Holland lohnt sich immer, auch wegen der Gemeindeexperimente, die es dort gibt, den Pioniersplecken, aber eben auch, weil gerade in Amsterdam spannende Leute lehren und forschen.
Ja, was würdest du sagen? Wie unterscheidet er sich von Henning Vrogemann und Leslie Newbegin? Oder wo gibt es die Gemeinsamkeiten? Was sind die Überschneidungsflächen?
Ja, wir würden sie ja hier nicht in einer Folge jetzt vereinen, wenn es da nicht was Gemeinsames gäbe. Bei Paas ist der Blick, von dem er ausgeht, ein bisschen anders. Weil womit sich Paas ganz stark beschäftigt als praktischer Theologe, ist die Welle der Säkularisierung im westlichen Europa. Das hätte er mit New Begin gemein. Aber er ist nun eben eine ganze Generation nach New Begin und sieht, dass sich das also nochmal erheblich intensiviert hat. Und Paas buchstabiert relativ humorlos und schmerzbefreit den säkularen Zustand Europas durch und sagt, dass volkskirchliche Christentum im westlichen Europa, die dominante christliche Kultur, liebe Leute, das ist ans Ende gekommen. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Und auch wieder da merken wir, Matthäus 28 kriegt hier eine gewisse Einhegung. Ihr werdet es nicht zurückkriegen. Ihr werdet es nicht zurückkriegen. Also Mission als Reconquista, als Wiedereroberung ist für ihn das Antibild, gegen das er sich auch wendet und das er ablehnt. Wir kriegen die alten Verhältnisse nicht zurück. Unsere Zukunft ist Kirche in der Minderheit.
Ja, und trotzdem sind die Aussagen aus der Bibel bezüglich Wortverkündigung, bezüglich rausgehen in die Welt, ganzheitlich Mission betreiben, sind ja auch nicht abhängig von einem volkskirchlichen Status. Also sagt er dann auch was, wie das dann heute in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, also er ist ja Niederländer. Trotzdem sagst du, er kann auch etwas für unseren Kontext sagen, weil er eben einen größeren Blick hat auf die westlichen Verhältnisse.
Ja, also ich finde ihn gerade deshalb spannend, und zwar aus einem negativen, einem positiven Argument heraus. Das negative Argument bei ihm ist, und jetzt muss ich sozusagen alles das sagen, wo ich deine Frage mit Nein beantworte, das negative Argument ist, es gibt viele Konzepte der Kirchenentwicklung, des Gemeindeaufbaus, der Mission, der volkskirchlichen Konzeptbildung, die immer noch davon ausgehen, also eigentlich gehören sie ja alle zu uns. Und wenn sie es nicht tun, dann werden sie es morgen wieder tun. Ich weiß das noch aus unserer Zeit in Ostdeutschland, dass es auch in den 90er und Nullerjahren in Ostdeutschland Einzelne gab, die gesagt haben, na jetzt ist das vorbei mit dem Sozialismus und wartet es nur ab, die Menschen kommen alle wieder zurück. Hm. Waren dann teilweise eben bitter enttäuscht, dass das nicht passiert ist. Oder man verweist auf Gegenden in Deutschland, wo das doch noch alles irgendwie einigermaßen intakt ist. Hm. Und je nach landsmannschaftlicher Vorliebe würde man jetzt sagen, das ist das Erzgebirge, das ist der Schwarzwald, das ist Mittelfranken. Und ich muss natürlich dann ergänzen, ist Ostwestfalen. Aber wenn man genau hinguckt, nee, ist eigentlich nicht. Auch da sind die Abbrüche spürbar. Oder man muss so tun, also auch wenn sie nicht in die Kirche kommen und auch wenn sie sich nicht zum Glauben bekennen, da ist doch etwas in ihnen, so im Sinne von Rahners anonymen Christentum, das sich in bestimmten mitmenschlichen Haltungen zeigt. Also irgendwie versucht man jedenfalls, das ist die Kritik von Paas, zu leugnen, dass wir in einer säkularisierten westlichen Welt leben und dass das unsere Ausgangsbedingung ist. Auch wenn man sich denkt, das ist ja ein sehr modernes Konzept, wir als Christen, als Gemeinde transformieren jetzt mal eben die ganze Gesellschaft mit christlichen Ideen, durchdringen wir sie und dann wird das alles bis in die Politik hinein christlich bestimmt. Da sagt Paas, edles Ansinnen setzt aber immer noch voraus, dass es so etwas wie eine starke volkskirchliche Präsenz in der Gesellschaft gibt. Und das sagt er, bitte lass das mal. Und jetzt kommt, wo ich die Frage mit Ja beantworten kann. Für Paas bedeutet das keineswegs das Handtuch zu werfen. Mhm. Und zu sagen, naja, dann sind wir eben so eine schwindende kleine Minderheit und verkriechen uns in unser Kirchengebäude und machen da unsere Bibelstunden und die böse Welt soll uns nicht interessieren. Da würde er sagen, auf gar keinen Fall. Und jetzt wird's spannend. Mhm. Er sagt, die biblischen Texte im Alten Testament, die Texte aus dem Exil, die Texte über die jüdische Gemeinde in Babylon, im Neuen Testament, die Texte wie im ersten Petrusbrief, von dem Paas sagt, der wird für uns so wichtig wie zur Reformationszeit der Römerbrief. Wow. Diese biblischen Texte stammen aus Minderheitensituationen, sogar aus Verfolgungssituationen, aus Situationen einer gesellschaftlich absolut bedeutungslosen Glaubensgemeinschaft, die aber in Zeugnis und Dienst ihren christlichen Beitrag in diese dem Glauben wirklich weit ferne Kultur hineingetragen haben. Weniger abstrakt gesagt, Jeremia 29 hatten wir schon mal, Suche der Stadt Bestes. Aber seine Kernfigur ist der Daniel. Und er sagt, der Daniel, der ist sozusagen ein Muster für eine solche Existenz in einer Minderheitensituation, die sich heilsam und als Glaubenszeugnis in die Gesellschaft hinein auswirkt. Der war mit seinen Freunden wirklich überzeugt von seiner Glaubensidentität und hat die gepflegt und hat daran festgehalten. Und gleichzeitig war er für das Leben am Hof, an dem er lebte, ein ganz wichtiger, konstruktiver, hilfreicher Ratgeber des Königs und hat eine ganz positive Rolle gespielt. Hat dafür auch leiden müssen, aber ist auch bewahrt worden. Also aus all diesen Bausteinchen setzt Paas ein Bild zusammen einer christlichen Gemeinde in der Minderheit, die sich nicht zurückzieht, die in die Gesellschaft hineinwirkt, die Gutes tut und Gutes bezeugt und auch ihren Glauben nicht nur pflegt, sondern auch proklamiert. Und das, sagt er, das ist die Richtung. Und dann werden sich dem Menschen auch anschließen, da werden Menschen zum Glauben kommen. Aber bitte, bitte, ähnlich wie New Begin, denkt nicht, dass jetzt 100% der Bevölkerung am Ende des Tages sich zur Gemeinde halten und sich Jesus anschließen.
Ja. Ui, das war jetzt auch wieder einiges. Mhm. Und ich glaube, ich probiere es jetzt mal, Kaya, dass ich die drei Personen zusammenfasse. Also jeweils ganz kurz und Michael, du ergänzt es dann bitte. New Begin, der sagt, unser Auftrag ist es, dafür zu sorgen, dass das Evangelium überall auf der Welt gehört werden kann. Und wir wollen ganzheitlich uns in die Welt hineingeben und dienen, aber es ist nicht unser Auftrag, dafür zu sorgen, dass die ganze Welt zu Christen wird. Das haben wir nicht in der Hand, sondern wir sollen uns an der frohen Botschaft erfreuen Und da würde dann Henning Frohgemann einstimmen und sagen, ja, diese Freude am Evangelium, das ist etwas, was uns grundlegend ausmacht, weil wir aus dem Gotteslob heraus leben sollen und daraus auch die Welt gestalten, vielfältig, nicht nur verkündigend, aber auch. Und der Stefan Paas würde sagen, es geht darum, so eine Exilsmentalität zu erwerben. Die Tatsache zu akzeptieren, wir sind nicht die prägende, die dominierende gesellschaftliche Gestalt, aber wir haben einen Auftrag als Christen, unseren Teil dazu beizutragen, dass die Gesellschaft, in der wir sind, aufblühen kann. Und dazu gehört, unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten, Begabungen einzubringen, aber eben auch Zeugnis zu geben von dem, was uns motiviert und was uns Leben gibt. Was sagst du dazu, Michael?
Ja, finde ich gut. Alle drei eint, dass sie nach Willingen lehren und argumentieren, also diesen ganzheitlichen Missionsbegriff haben. Und alle drei eint, dass sie in unterschiedlicher Weise von säkularen westeuropäischen Verhältnissen ausgehen. Und dann fragen, wie kann da Mission aussehen? Mhm. Als Gotteslob, als Präsenz des Christlichen in möglichst allen Orten und zu allen Zeiten, als Dienst von Priestern und Pilgern in säkularen Kontexten. Immer verbunden mit dem Zeugnis für das Evangelium und mit dem inneren Festhalten an dem, was der Glaube an Christus bedeutet. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Missionsbegriff immer in diesem kritischen Dialog mit Matthäus 28 für den Kontext, für die Kultur, in die wir hineingestellt sind, jetzt 2026, extrem hilfreich ist. Uns vor Illusionen bewahrt, auch uns davor bewahrt, eine Art Gottesrolle zu übernehmen. Wir müssen jetzt die Welt retten. Uns aber auch davor bewahrt, und das wäre mir fast noch das größere Anliegen, uns irgendwie zurückzuziehen hinter die sicheren Kirchenmauern und zu sagen, ach, lasst uns mal hier unseren Glauben pflegen und der Rest geht uns nichts mehr an.
Ja. Danke. Das soll es für heute gewesen sein. Wir schlagen unser Erkenntnistagebuch auf und teilen noch eine Sache, die wir mitnehmen für heute. Kaya, was schreibst du dir auf?
Ich fand jetzt gerade in unserem Zusammenfassen war schon ganz, ganz viel drin. Ich schreibe mir auf jeden Fall auf, dass alle drei, Entschuldigung, trotz der sich verändernden und schwieriger werdenden Umstände daran festhalten und dass die Freude durchspielt. Also bei Paas hatten wir sie jetzt nicht direkt benannt, aber ich glaube, auch ihm kann man sie nicht absprechen, dass da diese innere Überzeugung davon ist, wir haben da was mitzugeben und wir tun das, ja, in Freude, aus der Kraft des Evangeliums.
Ja.
Du, Michael.
Ja, ich nutze das ja immer nur so ein bisschen, um sowas hinten dran zu hängen. Ich würde gerne mit einem Zitat von Stefan Paas schließen. Ich sage es einmal auf Englisch, wie es im Buch steht. The early Christians did not intend to build a Christian culture. As pilgrims, they worshipped, witnessed, suffered and served the poor. Also die ersten Christen wollten keine christliche Kultur aufbauen. War gar nicht ihr Anspruch, wäre auch fern aller Realität gewesen. Mhm. Vielmehr als Pilger lobten sie Gott, da haben wir es wieder, bezeugten ihren Glauben, litten und dienten den Armen. Und das steckt hinter diesem Titel Pilgrims and Priests. Was sollen wir sein in einer säkularen westeuropäischen Kultur? Pilger und Priester. Priester, die vor Gott für die Menschen eintreten und Pilger, die vor den Menschen für Gott eintreten.
Danke.
Und du, Benny?
Ich schreibe mir ein Zitat auf von Leslie Newbegin, was du, Michael, mit uns geteilt hast. Das Herzstück der Mission ist einfach der Wunsch, bei ihm Christus zu sein und ihm mit unserem Leben zu dienen. Das Herzstück der Mission ist Dank und Lobpreis. Und es ist auch schön zu sehen, dass das eine Gemeinsamkeit ist zwischen Stefan Paas, Henning Frohgemann und Newbegin, die wir jetzt heute alle drei gehört haben. Wie geht's euch? Was nehmt ihr mit von dieser Folge? Welche der drei Personen, Konzepte fandet ihr besonders spannend? Teilt es mit uns. Ihr findet uns online unter praktisch-theologisch-kirche.de. Wenn euch was nicht gefallen hat, könnt ihr es da auch mit uns teilen. Wir wollen ja wachsen und lernen. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, erzählt anderen, dass es uns gibt und dass es diese Folge zum Thema Ziel der Mission gibt, und bewertet uns auf der Plattform, wo ihr uns hört. Ihr findet die Bücher, von denen Michael erzählt hat, in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Bis bald.